Der Predigttext des heutigen Sonntags steht in Lukas Kapitel 12, die Verse 15 bis 21. Und er, Jesus, sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte Gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.
Ich bete. Ja, du, unser Herr Jesus Christus, das sind schon herausfordernde Sätze, eine herausfordernde Geschichte, die du uns da erzählst. Hilf, dass wir sie für uns recht hören, dass es uns zurechtbringt und unser Augenmerk auf das richtet, was wichtig ist. Und dass es uns so hilft, unser Leben zu gestalten, so dass es dir Freude macht und dass es für uns selbst und für die Menschen um uns herum gut ist. Danke, dass wir das erbitten dürfen von dir, dass du uns jetzt durch deinen guten Geist hilfst, nicht nur die Ohren aufzusperren, sondern auch unser Herz zu öffnen. Rede du bitte und hilf uns zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, ursprünglich hatte ich für den Erntedankbrief, den ihr größtenteils ja in den Händen habt und der vorne ein Gemälde von Rembrandt von Rijn ziert, ursprünglich hatte ich also für diese Vorderseite dieses Bild hier vorgesehen. Ein DPA-Foto aus dem Jahr 1997 vom größten Kamelmarkt der Welt in Nordindien. Hunderttausende Kamele werden dort gehandelt. Man sieht hier nur einen Bruchteil dieser Kamele. Was meint ihr? Könnt ihr euch denken, warum ich dieses Bild mal überlegt hatte, vorne auf den Erntedankbrief zu drucken? Eine Idee? Genug Wasser gespeichert. Ja, das wäre auch eine Variante. Nun, der biblische Bezug, den kennt ihr, glaube ich. Jesus hat gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Gleichzeitig spielte natürlich diese unbeschreibliche Fülle von Kamelen eine Rolle. Wie reich sind wir Menschen doch, dass wir so viele Tiere nutzen dürfen, von ihnen, mit ihnen leben können. Ich vermute, dass der reiche Kornbauer nicht nur viele Getreidefelder sein eigen nannte, sondern auch eine ganze Reihe von Nutztieren hatte, um alleine auch die Ernte einzufahren. Heute wären es in unseren Breiten dann eben nicht Ochsen und Esel oder Pferde, sondern riesige Erntemaschinen wie diese hier. Ein DPA-Foto aus MacPom aus dem Jahr 2004. Nachdem es 2003 aufgrund der großen Hitze, wir erinnern uns vielleicht noch, dass wir einen extrem heißen Sommer hatten 2003, dort eine schlechte Ernte gegeben hatte. Und so war es für DPA tatsächlich eine Nachricht und Fotos wert, dass die Ernte wieder normal ausgefallen war. Und auch dieses Foto hatte ich in Betracht gezogen für unser Programmblatt. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat. Ein reicher Bauer, wie es sie immer wieder gegeben hat und wie es sie auch bis heute gibt, überall irgendwo in dieser Welt. Dafür hat er ganz sicher hart arbeiten müssen und arbeiten lassen müssen. Viele Tagelöhner, viele Knechte werden ihren Teil dazu beigetragen haben, dass er reich geworden ist. Und nun das. Die Ernte fällt so gut aus, dass er gar nicht weiß, was er mit ihr anfangen soll, wo er sie lagern kann. Aber er ist ja ein kluger und ein innovativer Mann, der anpackt und der auch nicht lange fackelt. Also müssen die zu kleinen Scheunen und Lagerhallen abgerissen werden, neue, größere gebaut werden, sodass alles hineinpasst. Bis dahin kommen Jesu Zuhörer gut mit. Vor allem einer unter diesen Zuhörern. Das gefällt ihm. So hätte ich auch gehandelt, dachte er vermutlich. Dieser eine, der hatte nämlich von Jesus vorher erbeten, was durchaus Aufgabe eines Rabbis war und ist, eines Lehrers, eines theologischen Lehrers des Judentums, nämlich Recht sprechen. Dieser Mann wollte, dass Jesus seinem Bruder sagt, dass er das Erbe mit ihm teilen soll, muss. Es geht also anscheinend um viel Geld oder vermutlich noch um viel mehr, auch um großen Landbesitz und was daraus eben an Gewinn zu ziehen ist. Dass Jesus ihn hatte abblitzen lassen, das war ja schon ärgerlich. Doch noch ärgerlicher wird es eben für diesen Mann, wenn er nun diese Geschichte weiterhört, die Jesus erzählt und die ihm anfänglich so sympathisch war. Denn der reiche Kornbauer kommt eben nicht weiter als bis zu diesen Gedanken und diesen Überlegungen, von nun an kürzer zu treten, wenn die Scheunen voll sind und das Leben dann nun auch endlich mal zu genießen. Sein Reichtum, so hat er wohl gedacht, der reicht jetzt nun tatsächlich bis zum Lebensende. Ja, es wird anders wahr, als er sich das so gedacht hat. Es reicht tatsächlich bis zum Lebensende. Eben mehr noch, Gott fährt ihm in die Parade, spricht mit ihm ungebeten und völlig unerwartet. Und was er ihm sagt, das ist unerhört. Er wird sterben in der kommenden Nacht. Was wird dann, so sagt Gott diesem reichen Kornbauern, was wird dann mit deinem ganzen Reichtum? Wer wird es erben? Und mit dieser Frage endet die Geschichte. Es folgt noch das Fazit, das Jesus daraus zieht. So geht es dem, der immer nur seinen materiellen Gewinn im Blick hat und sich nicht um Beziehungen kümmert. Nicht um die Beziehung zu Gott und auch nicht um die Beziehung zu Menschen. Das, finde ich, hat Rembrandt von Rijn in für ihn so typischer Weise trefflich dargestellt. Deshalb ist meine Wahl dann doch schließlich auf dieses Motiv für das Programmblatt gefallen. Da sitzt ein reicher Mann und rechnet und zählt und rechnet all seinen Reichtum, der auf den vielen Papieren und in den vielen Büchern, die rings um ihn herum liegen, notiert ist. In der linken Hand hält er die einzige Lichtquelle. Das ist das erste Bild, das Rembrandt gemalt hat mit dieser für ihn nachher so typisch gewordenen Lichttechnik. Viel Dunkel drumherum und trotzdem dieses Dunkel nicht einfach nur dunkel, sondern irgendwie dann auch wieder so hell, dass man noch was erkennen kann. Dazu muss ich gleich aber das Bild ein wenig aufhellen. Das kommt dann nachher noch. Aber zunächst einmal der Geldverleiher oder Wucherer, so denkt man, wenn man diesen Menschen sieht. Denn die Schriftzeichen auf den Büchern und den Papieren, die wirken wie hebräische Buchstaben. Doch Rembrandt hat immer wieder biblische Geschichten gemalt. Hier eben die von Jesus erzählte vom reichen Kornbauern. Und dieser trägt ein Barett und einen Mühlsteinkragen, die beide zu Jesu Künstlers, also zu Rembrandts Lebzeiten schon nicht mehr in Mode waren. Und typisch eben, wie er das Hauptmotiv ins Licht setzt und es um ihn herum so dunkel ist. Also hier jetzt einmal das aufgehellte Bild, so wie er es auch auf dem Sonntagsbrief findet, auf dem Erntedankbrief. Da erkennt man dann plötzlich Details, die vorher auf dem Foto nicht zu sehen sind, wenn man in der Gemäldegalerie in Berlin das Bild selbst vor Augen sieht, dann kann man es durchaus entdecken. Oder eben, wenn man mit der Technik heute einfach so ein Bild mal aufhält und damit die Sachen ein bisschen mehr hervorholt. Ein Stuhl links im Bildvordergrund zum Beispiel, auf dem hat vermutlich schon sehr, sehr lange niemand mehr gesessen. Denn es ist kein Platz am Tisch für einen anderen Menschen und für etwas anderes als die vielen Rechnungsbücher und Schriftrollen und Schriftstücke. Und der riesige Geldbeutel mit einem hölzernen Griff rechts vom reichen Mann. Vor allem aber umschließt der Aufbau aus Büchern und Papieren den reichen Toren derart bedrohlich, geradezu wie eine Zange oder ein gefräßiges Maul, dass dessen bevorstehender Untergang unmissverständlich damit ins Bild gesetzt ist. Und auf dem Ofen am linken Bildrand steht eine Uhr. Die Zeit tickt. Dein Leben läuft dem Ende entgegen, symbolisiert diese. Das letzte Hemd hat keine Taschen, so sagen wir. Und Jesus wollte vor allem dem vermeintlich um sein Erbe geprellten Mann deutlich machen, dass es im Leben auf weitaus mehr ankommt, als nur darauf, möglichst viel Geld und Gut anzuhäufen. Und dass er, Jesus, sich ganz gewiss nicht dafür hergibt, um einen Rechtsstreit, um ein Erbe für vermeintliche Gerechtigkeit zu sorgen und dafür, dass einer nicht nur sehr viel reicher, sondern dass zweie etwas reicher werden. Nein, vielmehr will er auf das Wesentliche hinweisen. Dafür ist Jesus gekommen. Was fehlt dem reichen Kornbauern bei Rembrandt? Offensichtlich das gemeinschaftliche Leben mit anderen. Eingegraben ist er, wie vergraben ist er, als ob er schon längst im Grab läge, begraben von seinem ganzen Reichtum. Zu ihm dringt kein Mensch mehr vor. Er lebt nur von und für sein Geld und Gut. Für Kleidung gibt er nichts aus, solange es nicht nötig ist. Und das kennen wir auch, der Übergang von Sparsamkeit zu Geiz ist fließend. Und auch da trifft Rembrandt die biblische Geschichte. Der reiche Kornbauer, von dem Jesus erzählt, er scheint sich schon lange nichts mehr gegönnt zu haben. Das Leben zu genießen, das kommt ihm erst jetzt in den Sinn. Er muss es sich sogar selbst sagen, was sprichwörtlich geworden ist. Nun hat die liebe Seele Ruhe. Nun hat er genug verdient. Nun will er zur Ruhe kommen und das Leben genießen. So, als ob alles planbar wäre, er alles in der Hand hat und es eben sein Leben so takten kann, wie es ihm gerade gut gefällt. Und er sich nun eben selbst dazu überreden müsste, nun auch mal etwas von dem zu genießen, was er in harter Arbeit geschafft hat. Was ist wichtig im Leben? Was brauchen wir zum Leben? Was macht das Leben lebenswert? Auf diese Fragen würden wir vermutlich durchaus unterschiedliche Antworten geben. Zum Leben brauchen wir zunächst einmal Essen und Trinken und ein Dach über dem Kopf. Dann brauchen wir ein gewisses Maß an Sicherheit, also dass wir die existenziellen Bedürfnisse möglichst gesichert wissen und unser Umfeld einigermaßen gesichert ist und wir nicht ständig Angst haben müssen, dass uns irgendjemand Gewalt antut oder irgendeine Katastrophe über uns hinwegrollt. Und dann brauchen wir soziale Bezüge, in denen wir leben, Menschen, mit denen wir in einem guten Verhältnis leben können, mit denen wir uns verbunden wissen, auf die wir uns verlassen, mehr oder weniger verlassen können. Ein amerikanischer Psychologe, er ist der Begründer der humanistischen Psychologie, hat namens Abraham Maslow, hat diese Grundbedürfnisse des Menschen aufeinander aufbauend gesehen. Und daraus wurde dann, das hat er nicht selbst so gemacht, sondern von anderen wurde das entwickelt, aber im Grunde genommen gibt es seine Gedanken gut wieder, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Dahinter steckt der Gedanke, dass der Mensch erst wirklich glücklich werden kann, wenn die existenziellen Bedürfnisse und das Bedürfnis nach Sicherheit und nach sozialer Bindung erfüllt sind. Und wenn er dann in die Lage kommt, seine individuellen Bedürfnisse zu entdecken und sie auch zu befriedigen suchen kann und sich dann auch höheren Werten zuwendet. Erst auf der letzten Stufe wird Glaube wichtig. Diese letzte Stufe hat Maslow übrigens erst gegen Ende seines Lebens hinzugefügt. Sie fehlte vorher in seiner Pyramide. Und je höher der Mensch in dieser Hierarchie kommt, so ist seine These, desto zufriedener und erfüllter ist der Mensch. Das klingt plausibel, oder? Auf welcher Ebene wäre denn dann der reiche Kornbauer angekommen? Also ich denke mindestens auf der Ebene der Sicherheit. Und die Ebene der Individualbedürfnisse wollte er demnächst in Angriff nehmen. Doch dazu soll es ja nicht mehr kommen, geschweige denn, dass er sich tatsächlich Höherem zuwenden kann. Also der Frage, wie sein Leben denn eigentlich erfüllt und sinnvoll sein kann. Und so steht dieser Kornbauer auch für die Menschen, wie zum Beispiel dieser hier in dieser Karikatur. Und wie steht's bei dir mit Kirche und Glauben und so? Alles zu seiner Zeit. Noch bin ich gesund. Nun ist das aber eben nicht nur eine Frage der Zeit und ob wir denn in der Pyramide schnell genug nach oben kommen, um uns den höheren Dingen dann auch noch zuwenden zu können. Also nicht vorher schon das Leben zu Ende ist. Denn vermutlich kennen wir alle Menschen, die in ihrem Leben schon viel erreicht haben, die man guten Gewissens als reich bezeichnen kann, die eine nette, harmonische Familie haben, mit der sie zusammenleben, die beruflich erfolgreich und gesellschaftlich geachtet sind, also die im sozialen Gefüge gut vernetzt sind. Und doch wirken diese Menschen irgendwie unruhig, umtriebig, unzufrieden. Der Psychologe Viktor E. Frankl hat die Bedürfnispyramide kritisiert und er hat sie im Grunde genommen auf den Kopf gestellt. Frankl hatte mehrere KZs überlebt als Jude, in denen er schon viele Beispiele dafür gesehen hatte, beobachten konnte, dass bei Menschen gerade in diesen leidvollen und existenziell ja absolut unsicheren Zeiten viel mehr als sonst nach Sinn gefragt wurde. Dort im KZ war das wozu oder warum denn überhaupt überleben tatsächlich lebensrettend gewesen. Und er selbst ist wohl das beste Beispiel. Als er 1945 aus dem letzten KZ befreit wurde, in dem er gewesen ist, wollte er nichts anderes als seine Frau und seine Familie wiedersehen. Und er schlug sich nach Wien durch, nur um dort festzustellen, dass sie alle tot waren, alle von den Nazis umgebracht worden waren. Warum jetzt noch überleben? Er hat sich gefragt, sollte ich mir nicht jetzt auch selbst einen Strick nehmen? Aber dann, nein, er hat sich erinnert an das, was er erlebt hat im KZ. Er hat dort ein Buch geschrieben aus diesen Erfahrungen, die er da gesammelt hat. Und er hat gesagt, das ist etwas, das will ich den Menschen weitergeben. So kann ich Menschen helfen. Und aus diesem Buch ist seine Habilitationsschrift geworden und aus seinem ganzen Gedanken die sogenannte Logotherapie, die bis heute noch Menschen in schwierigen Situationen hilft, mit ihrem Leben wieder besser klarzukommen. Was ist der Sinn meines Lebens? Diese Frage ist immer noch wesentlich. Wir können ihr ausweichen. Wir können unser Heil und Glück in allem Möglichen suchen, eben auch im Reichtum und im Erfolg oder auch in Wellness und einem schönen, möglichst sorgenfreien Leben. Doch es wird uns letztlich nicht glücklich machen. Wir werden nicht befriedigt davon. Wir sind nicht erfüllt. Es bleibt eine Leere, die wir nicht ausfüllen können. Jesus hat nichts gegen Reichtum an sich gehabt. Er hat auch ganz gewiss nichts dagegen gehabt. Die schönen Stunden, die einem geschenkt werden, trinken, essen, Gemeinschaft mit anderen, ja auch Urlaubszeiten, in denen man die Seele baumeln lassen kann, zu genießen. Er hat bei einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt, damit die Party nicht abrupt und viel zu früh endet, sondern die Menschen weiter fröhlich feiern können. Also schauen wir noch einmal auf den reichen Kornbauern. Was ist es denn, was er falsch gemacht hat? Sein Handeln wirkt doch logisch, zumindest auf den ersten Blick, so wie auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide logisch wirkt. Wer einen Garten hat und erntet mehr als erwartet, der wird doch versuchen, dass dieses nicht vergammelt, sondern es irgendwie zu lagern, dass er das alles auch noch genießen kann. Wer im Lotto gewinnt, der wird das Geld hoffentlich nicht mit vollen Händen rauswerfen. Und wer viel Geld verdient, der wird doch hoffentlich klug genug sein und es anlegen und eben nicht nur seinen Lebensstandard von 0 auf 100 in die Höhe schießen lassen, so wie wir das bei manchen jungen Fußballprofis beobachten können, die plötzlich viel Geld verdienen und sich das teuerste Auto kaufen, was irgendwo zu kriegen ist. Was also macht der reiche Kornbauer falsch? Ich glaube schlicht und einfach, dass er seinen Gewinn als eben seinen Gewinn ansah, der nur ihm gehört, der nur ihm zustört, den er sich verdient hat und den er nun eben auch so nur für sich behalten und nutzen will. Er will nun das Leben genießen. Kein Gedanke an seine Arbeiter, die ihren Teil dazu beigetragen haben. Kein Gedanke an Menschen, die in seinem Umfeld lebten und die in Not waren und Hilfe benötigten. Alles dreht sich nur um ihn. Hat Gott in seinem Leben keine Rolle gespielt? Die Geschichte gibt dazu keine Auskunft. Ein Israelit, kann man nur feststellen, zur Zeit Jesu konnte wohl kaum ohne Gott leben, ohne Synagoge und Gottesdienst im Tempel und mit den entsprechenden Abgaben und dem Einhalten der Gebote. Das wurde ganz allgemein nicht in Frage gestellt. Und doch lautet Jesu Fazit am Ende, dass dieser Mann schlichtweg die falschen Prioritäten gesetzt hat und deshalb eben nur Schätze gesammelt hat, die seinem Leben letztlich doch keinen Sinn geben, die tot sind und die deshalb nicht das Leben bringen, die das Leben nicht dauerhaft, nicht tiefgründig reich machen. Und das war Jesu Sorge im Blick auf den Reichtum. Deshalb sein Bild vom Kamel, das leichter durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher seinen Lebenssinn eben nicht in Geld und Gut und Erfolg und im Genuss des Erfolgs und des Reichtums sieht, sondern eben darin, dass er Sinnvolles bewirkt. Haben, als hätte man nicht. So hat Paulus das nicht nur im Blick auf materielle Dinge formuliert. Und er hat es gelebt. Haben, als hätte man nicht. Den Reichtum nicht so wichtig nehmen. Und sich selbst auch um des Reichtums willen, den man erlangt hat, sich nicht so wichtig nehmen. Vielmehr seinen Reichtum nutzen, um damit Gutes zu tun. Seine oberste Priorität eben nicht im Reichtum und seiner Sicherung oder noch Mehrung vielleicht gar, sondern seine oberste Priorität in Gott, dem Geber aller guten Gaben, zu sehen und mit ihm in Beziehung zu stehen und zu leben und aus dieser Beziehung heraus seine Wertmaßstäbe zu gewinnen. Haben, als hätte man nicht. Gib all dein Hab und Gut den Armen. So hatte Jesus von einem reichen Mann verlangt, der zu ihm gekommen war und der gerne wissen wollte, wie er Gott so richtig gefallen kann. Die Gebote hatte er schon alle eingehalten. Und als er das so sagte und Jesus diesen Mann so ein bisschen näher wahrnehmen, da gewann Jesus ihn sogar lieb. Und er sagte ihm eben das, was er dachte, was tatsächlich das für ihn nun wäre, was dran ist, wie er ganz sicher sich in Gottes Hand erfahren kann. Eben die äußerste Konsequenz dieses Haben, als hätte man nicht. Gib alles weg. Daraus bitte nun nicht wieder ein neues Gesetz machen, denn dann müssten wir alle eine Menge verschenken, oder? Nein, Jesus verlangt nicht von uns, dass wir arm sein müssen. Er warnt uns aber davor, die Dinge, die zu unserem irdischen Leben gehören, zu wichtig zu nehmen. Wir dürfen sie haben, genießen, nutzen, aber doch so, als hätten wir sie nicht. Also so, dass wir tatsächlich auch auf sie verzichten könnten, weil wir unseren Lebenssinn woanders verortet haben, das von all diesen Dingen unabhängig ist. Wir sollen unser Lebensglück nicht von diesen Dingen abhängig machen, sondern eben sie vor allem nutzen, um mit ihnen etwas für Gottes Reich zu wirken. Und so können Jesu Wertmaßstäbe und sollen auch in unserem Leben wesentlich werden. Sie sollen unser Tun und Lassen prägen. Jesu Wertmaßstäbe, also Liebe und Gerechtigkeit, Friede und Freude, Glaube und die Hoffnung auf die neue Welt Gottes, auf sein Friedensreich. Amen.